genug von Marketing Blabla und Buzzword Bingo? Fühlen wir. Bei uns gibt's deshalb lieber echte Mehrwerte auf die Ohren. Handelskraft Digital Business Talk. Trends, Analysen und Klartext to go.
Hallo und herzlich willkommen zum Handelskraft Digital Business Talk. Mein Name ist Samuel Stötzner, ich bin Content Creator bei DotSource und darf euch herzlich begrüßen zu einer neuen Folge Trends, Analysen und Klartext. Denn genau darum geht's. Wir wollen kein Buzzword-Bingo, wir wollen keine unnötigen Fachbegriffe, wir wollen Klartext reden und euch mitnehmbare Mehrwerte liefern. Wir, das bin nicht nur ich, sondern das ist auch meine geschätzte Kollegin Lydia Kraske. Hi.
Hi.
Lydia, dein Jobtitel muss ich mir aufschreiben und ich hoffe, ihn jetzt fehlerfrei über die Lippen bringen zu können. Du bist Senior Digital Strategy Consultant bei DotSource. Was macht man denn da?
Wir begleiten Unternehmen in ihrem Weg der Digitalisierung, würde ich mal im ganz Allgemeinen sagen. Im ganz Konkreten heißt das für mich, dass ich in Datenstrategie und KI-Projekten das mittlere Management oder das Management von mittelständischen Unternehmen in aller Regel dabei begleite, das Ganze ins Unternehmen einzuführen.
Das klingt mega spannend. Darüber werden wir sprechen, weil das ist Teil des Themas heute. Es soll um KI gehen, es soll um strategische Beratung gehen. Aber bevor das passiert, starten wir in unsere erste Rubrik.
Sprint Planning.
Lydia, beim Sprint Planning geht es darum, dass wir gemeinsam miteinander ein bisschen locker werden und auch voneinander ein bisschen was lernen oder vielmehr ich von dir. Wir sind zwar Kollegen und kennen uns auch das über eine oder andere Projekt, aber so richtig viel weiß ich noch nicht. Wir hoffen, mit diesem folgenden Spiel daran was ändern zu können. Das, was wir vorhaben, heißt Sketch the Sound. Jetzt gibt's für dich, ich habe nachgerechnet, 22 Sekunden Musik auf die Ohren, die du vorher nicht gehört hast, nicht kennst. Und ich würde dich gerne bitten, dass du dazu mit geschlossenen Augen auf diesem Tablet vor dir was scribbelst. Ja, es geht nicht darum, dass du mir jetzt irgendwie eine Zeichnung anfertigst, sondern du sollst einfach die Augen schließen, die Musik fühlen und einfach im Flow der Musik auf diesem Tablet was für dich scribbeln. Du bist ready?
Bin ready.
Dann kommt hier deine Musik. Stift weg, wie bei der Klassenarbeit. So, wie hat sich's angefühlt?
Ich mochte das Dynamische, dass es so ein bisschen nach oben ging, hat gute Laune gemacht. Ich würde persönlich ein bisschen mehr Beat drunter mögen, wenn ich selber hören würde, und fand aber, dass das gute Laune gemacht hat.
Ja, was mir auffällt, ich sehe viele, viele geschwungene Formen, ich sehe kaum Ecken und Kanten. Ich weiß nicht, inwieweit das ein Zeichen sein kann. Und was mir auch aufgefallen ist, du hast nur einen kleinen Teil deiner dir zur Verfügung stehenden Fläche benutzt.
Das stimmt.
Das kann aber auch der Tatsache geschuldet sein, dass du ja mit geschlossenen Augen gezeichnet hast. Wir bleiben dabei, dass es locker zugeht zu Beginn des Podcasts und wir uns weiter kennenlernen. Deswegen gibt es eine Runde This or That. Einfache Fragen, die du nur mit dem oder dem anderen, dem einen oder dem anderen zu beantworten hast. Wir starten mal. Overnight Oats oder Haferschleim?
Oh, weder noch. Ich würde eine Käsestulle bevorzugen, ehrlich gesagt.
Okay, und wenn es nur ums Wording ginge, das ist ja ohnehin das Gleiche, was wäre dein Wording dafür?
Ich würde lieber sagen Haferschleim, aber ich finde, das klingt super eklig, deswegen würde ich in dem Fall den Anglizismus wählen.
Cool. Frühaufsteher oder Nachteule?
Nachteule.
Okay. Homeoffice-Frieden oder Großraumoffice-Hassel?
Die Mischung macht's, würde ich sagen. Am liebsten im Büro mit ein bisschen Ruhe, aber auch morgen.
Okay. Entweder oder. Ich mitunter schwierig, ne? Bauchgefühl oder datenbasierte Entscheidung?
Oh. Ich bin leider der datenbasierte Entscheidungsmensch, aber ich finde, so ein kleiner Hauch Bauchgefühl darf dabei sein. Aber müsste ich mich entscheiden, dann würde ich mich an die Fakten halten.
Ich habe auch nichts anderes erwartet in dem Kontext. Wir bleiben bei dem, was uns auch thematisch dann begleiten wird. KI-Hype oder KI-Realität?
Realität.
Das kam schnell und eindeutig. Letzte Frage dazu. Disruption oder Optimierung?
Oh, das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, gerade tut uns Disruption gut. Wir erleben Disruption und wir müssen das gestalten. Deswegen Disruption.
Daily Scrum.
Und jetzt gehen wir noch in ein letztes Spielchen, bevor es dann in Medias Res geht. Wir machen etwas, was bei uns im Podcast Erklär's den Großeltern heißt. Wir haben uns auf ein gemeinsames Buzzword geeinigt, was wir hier normalerweise nicht hören wollen. Und weil wir sowas nicht hören wollen, gibt es bei uns auch diesen wunderschönen Buzzword-Buzzer.
fürchte ihn schon.
Ich fürchte ihn schon. Ja, ich habe ihn auch fürchten gelernt, weil ich mich damit auch selbst disziplinieren muss. Ich habe in der ersten Folge, die ich letztens mit meinen Kollegen Anton und Manuel aufnehmen durfte, mich auch selber buzzern müssen, weil es gar nicht so einfach ist, ohne Buzzwords dieses Game zu erklären. Ne? Aber was wir jetzt mit dir vorhaben, ist, du erklärst mir jetzt ein Buzzword und dein Buzzword ist Agentic AI. Ich bin ganz ehrlich, ich hatte das als Buzzword bis zu unserem initialen Call auch noch nicht auf dem Schirm gehabt. Umso froher bin ich, dass du es mir jetzt erklären wirst, mir und allen, die uns zuschauen oder zuhören. Und immer wenn du ein Buzzword da drin benutzt, was wir ja nicht wollen oder es nicht ausreichend gut erklärst, hörst du diesen innervierenden Sound. Deswegen, Lydia, seid so nett, Lydia, und erklär mir mal das Buzzword Agentic AI.
Wir haben jetzt in dem ganzen KI-Thema schon ein Stück Reise hinter uns. Und müsste ich es meiner Oma erklären, würde ich es wahrscheinlich anhand eines Praktikanten erklären. Wenn wir uns vorstellen, alles so in diesem Feld ist jemand, der uns unterstützt, der eine Unterstützungsleistung bringt. So die Reise, wo wir mal herkamen, ne, was so Algorithmen anging, was ja so diese frühere Entwicklung ist, dann sind das so reine Wenn-Dann-Prinzipien. Stell dir vor, du hast einen Praktikant eingestellt, der dich bei Aufgaben unterstützen soll, die dich nerven. Und das ist zum Beispiel das Beantworten von Mails. Nehme ich jetzt einfach an, unterstelle ich dir mal, hast du vielleicht keine Lust drauf bei manchen Sachen. So, und wenn du einen Algorithmus hast mit so Wenn-Dann-Funktionen, dann würde der einfach ganz stupide auf Basis bestimmter Voraussetzungen bestimmte Entscheidungen treffen. Zum Beispiel steht in der E-Mail der Begriff Rechnung, dann wird die E-Mail automatisch weitergeleitet an die Buchhaltung. So. Funktioniert immer dann so gut, solange diese Regeln auch ganz klar und ganz einfach sind. Alles abseits dieser Regeln funktioniert nicht. Jetzt ist das, was wir schon lange in der KI kennen, das Thema Machine Learning. Da kannst du dir vorstellen, du hast jetzt einen Praktikanten, dem hast du Zehntausende deiner E-Mails gegeben und der hat anhand dessen bestimmte Dinge und bestimmte Muster erkannt. Also woran erkennt er eine Rechnung? Woran erkennt er eine persönliche E-Mail? Der erkennt vielleicht sogar auch ein Stück weit, wann und wie du auf bestimmte Dinge antwortest und reagierst, wie du die weiterleitest. Und der kriegt eine Idee davon, wie er sich verhalten soll. Es ist aber immer noch relativ statisch und alles, was abseits seiner Lern- und Trainingsdaten ist, kann er nicht beantworten. So, und jetzt kommen wir in dieses ganze Feld generative KI. Und was die richtig gut kann, ist mit Texten. Das heißt, du hast jetzt einen Praktikanten, der versteht, was in den E-Mails drinsteht, oder der kann das analysieren, der kann auch in deiner Sprache darauf antworten, der kann Muster in deiner Sprache erkennen und das quasi genauso übertragen. So, und jetzt mache ich den Sprung Richtung Agenten. Man benutzt den Begriff heute so ein bisschen inflationär und wenn wir von Agentic AI reden, meinen wir eigentlich oft sowas wie Workflows, also so automatisierte Prozesse. Das wäre zum Beispiel, eine KI analysiert deine E-Mails und führt automatisch eine Aktion aus, speichert vielleicht die Dateien, die da drin liegen, ab oder leitet das eben automatisiert weiter. Das sind einfach so Standardautomatismen und da kann ich KI oder generative KI dann an verschiedenen Stellen integrieren. Agentic AI ist eine Art Ausbaustufe davon. Wenn wir jetzt beim Bild deines Praktikanten sind, dann ist das jetzt ein Praktikant, der selbstständig Dinge tun kann. Dem sagst du einfach nur noch, bitte schau mal auf mein Postfach und antworte auf E-Mails, auf die du antworten musst, speichere ab, mach, was du möchtest sozusagen. Und dieser Agent wird relativ autonom dann bestimmte Werkzeuge benutzen und Dinge tun. Und zwar so, dass du gar nicht mehr im Detail darauf Einfluss nimmst, was macht denn der eigentlich hintereinander. Und das ist das, was wir gerne in den Mund nehmen, wenn wir von agentischer KI sprechen an der Stelle. Und so ein bisschen die Zukunftsmusik liegt eigentlich jetzt da drin sozusagen. Eine KI, die selbstständiger handelt, autonomer handelt.
Lydia, ich wage zu behaupten, dass ich es verstanden habe. Ich freue mich, dass du es hervorragend erklärt hast, auch in Abgrenzung zu dem Workflow, den ich auch schon mal kenne. Und ich freue mich auch mega, dass dieser Buzzer nicht seinen nervigen Sound von sich geben musste. Ich lasse ihn aber noch hier, das hat sich in der letzten Folge bewährt. Mal schauen, ob er noch zum Einsatz kommen muss. Was mich zum Thema KI am meisten interessiert, ist, womit die Kunden denn auf dich als Beraterin zukommen. Was ist denn deren Schmerz? Was wollen die denn mit KI lösen? Was haben die vor?
Ich bin ehrlich gesagt ganz dankbar, dass wir so den Hügel des Hypes langsam hinter uns gelassen haben. Und die meisten, die jetzt kommen, sind eigentlich über diesen Punkt schon ein kleines Stück hinaus. Ne? So, ich glaube, wir alle haben unsere Erfahrungen gemacht mit ChatGPT und Co. Vielleicht sind wir auch an der einen oder anderen Stelle mal gescheitert und so ein bisschen die Erwartungen ein Stück weit gedämpft. Und die meisten, die jetzt kommen, die haben Lust, das Ganze in die Realität zu bringen. Entweder die wollen das ins Unternehmen ausrollen und brauchen Unterstützung dabei, so gute Experimentierräume zu schaffen, um eben an Prozesse, Automatisierung und so weiter anzustoßen. Oder die haben vielleicht schon eine konkrete Idee für ein Pilotprojekt, wo die sagen, oh Mensch, wir haben die Idee, wir möchten das im Vertrieb einsetzen, haben vielleicht einen konkreten Use Case, den die mitbringen und dann bearbeiten wir den gemeinsam und setzen den auch um.
Du hast jetzt das angesprochen, was auch mir und wahrscheinlich auch vielen anderen, die nicht aus dem Business-Alltag kommen, irgendwie mit KI am meisten in Verbindung ist. Das ist das generative Ding. Ich kann, und das habe ich auch schon gemacht, natürlich habe ich schon mal versucht, ein Video zu prompten. Natürlich habe ich mir Bilder generiert und natürlich schreibt mir eine KI Ideen für LinkedIn-Posts oder E-Mails, whatever. Was sind denn davon abseits Dinge, die Unternehmen aber interessieren können oder sollten, damit sie sinnvoll Prozesse optimieren und im Endeffekt Geld und Zeit sparen?
Ich sage immer gern, guckt mal nicht da drauf, ob ihr ChatGPT nutzt oder nicht. Weil ich glaube, diese kleinen Anwendungsfälle, die du jetzt beschrieben hast, die sind auch völlig legitim. Und damit kannst du ja auch schon Potenzial im Unternehmen heben. Ne? Also ich will das gar nicht verteufeln oder sagen, dass das nichts wert ist. Ich glaube, die Anschlussfrage, die du dir aber stellen sollst, und die gilt eigentlich für jeden Arbeitsbereich und für jedes Geschäftsmodell, ist die, bist du in der Lage, deine eigenen Prozesse, also das, was du im Alltag machst, mit KI und Automatisierung zu optimieren? Also kannst du diese Brille aufsetzen und kannst du das auch heben? Und das ist eigentlich das, was dich aufs nächste Level bringt. Ne? Dann zu sagen, ey, was sind denn eigentlich die Dinge, die ich regelmäßig tue? Und wie können KI und Automatisierung mich hier an der Stelle unterstützen?
Hast du dafür ein konkretes Beispiel irgendwie? Also irgendwas, wo ich sage, als jemand, der ja nicht Business-Entscheider ist, ne? Wo ich sage, boah, das öffnet mir richtig die Augen. Da hätte ich nie gedacht, dass mich den KI dabei unterstützen kann, weil ich das nie auf dem Schirm hatte.
Das ist natürlich eine spannende Frage, ne? Weil was ich jetzt als erstes mit dir machen würde, wäre dann auch auf das zu gucken, was sind denn die Dinge, die für dich jetzt eigentlich in deinen Prozessen anstrengend sind. So, und jetzt bin ich selber keine Filmemacherin so, und kann das jetzt erstmal nur vermuten. Und da sind wir relativ schnell bei solchen generischen Use Cases, weil das sind so die Ideen, die ich vielleicht schnell habe. Ne? Da würde mir jetzt einfallen, du musst einen Produktionsplan erstellen. Das musst du wahrscheinlich regelmäßig machen, das folgt auch bestimmten Abläufen und die Dinge, die du dort tust, die wirst du auch an viele andere Personen ausleiten müssen. Ne? Vielleicht an mich, die ich an so einem Videodreh dann teilnehme, weil du mir ein Skript drüber gibst, vielleicht auch nochmal an jemand anderen, der dann vielleicht bestimmte Rechnungen, die im Zuge dessen anfallen, bezahlt, an den Kunden und so weiter. Ne? Also da werden Dinge passieren. Was ich mit dir machen würde, ist quasi einmal zu gucken, hier, was machst denn du da hintereinander und an welchen drei Stellen nervt es dich eigentlich gerade? Und dich nervt es wahrscheinlich, wenn du es immer wieder machen musst, wenn es manuell ist, wenn es langweilig ist. So, und an den Stellen würde ich eigentlich mit dir drauf gucken und sagen, ja, guck mal, wie du da dann noch mit KI und Automatisierung Potenziale heben kannst. Und meistens werden wir da was finden. Vielleicht kannst du es direkt mit ChatGPT oder mit einem anderen so leichtgängigen Tool machen. Vielleicht, wenn die Daten nicht sensibel sind, ne, oder du einfach so Grundfunktionalitäten brauchst. Oder das zeigt eben in Richtung so eines größeren Automatisierungs- und KI-Projekts.
In was für einem Rahmen machst du das denn bei Unternehmen? Und was für Menschen sind das denn, die da in deinen Seminaren sitzen?
Das ist ganz unterschiedlich. Ich freue mich, dass es inzwischen sehr oft einfach Leute sind, die wirklich Freude am Thema haben. Ich animiere Unternehmen auch immer dazu zu sagen, ey, guck mal, dass du Leute findest, die da einfach Lust darauf haben, weil das sind die, die das auch am intrinsischsten treiben werden. Ich brauche jetzt nicht irgendjemanden den Hut aufsetzen, der vielleicht einfach gar keine Freude dran hat. Idealerweise sind das Menschen, die auch ein bisschen Entscheidungsbefugnis haben. Wenn ich das mittlere Management im Boot habe, dann habe ich es natürlich viel leichter, das auch in alle Abteilungen und Fachbereiche reinzutragen. Das heißt, wenn das zusammenkommt, habe ich so einen kleinen Sweet Spot gefunden.
Ja gut, du hast auch schon beim Passwort hast du direkt hingeguckt. Sehr gut, das ist richtig gut, ja.
Was ich quasi so finde, wo das idealtypisch zusammenkommt, habe aber es in allen möglichen unterschiedlichen Ausprägungen erlebt. Es ist immer gut, du hast jemanden aus der IT dabei. Es ist auch immer gut, du hast jemanden dabei, der so aus HR kommt und quasi das ins Unternehmen gut reintragen kann und den Mensch sieht und alles dazwischen. Jeder, der sich in seinem Fachbereich auskennt, ist auch gut dafür, da in so einem Bereich mitzuarbeiten.
Cool. Was ich auch schon gehört habe, und das finde ich einen unheimlich spannenden Gedanken, zahlt auf dasselbe ein, was du gerade erklärt hast. Ne? Das ist dieses Thema des Botschafters oder der Botschafterin. Inwieweit kann das denn helfen, wenn man nicht nur Menschen schult, die das Ding wirklich benutzen, die KI benutzen sollen oder die verschiedenen Systeme benutzen sollen, sondern die dafür auch ja irgendwie den Hut aufhaben in einem Unternehmen?
Ich glaube, es kann helfen, weil natürlich Menschen mit Menschen an der Stelle arbeiten. Und gerade, ich meine, ich bin gar nicht so dafür, das Thema Ängste so stark in den Fokus zu rücken. Ich mag eigentlich lieber eine Perspektive, wo man eher so Möglichkeiten aufzeigt und dann auch in so einem Raum diskutiert. Das heißt nicht, dass man das nicht sehen darf. Das heißt aber nicht, dass man das Ganze so angstbehaftet führt, diese Diskussion. Ne? Aber natürlich gibt es Themen, die aufkommen. Und wenn ich Menschen habe, die dann auch eine Anlaufstelle sind, wo die Leute auch sagen, ach Mensch, der Sam, auf den gehe ich gern zu, der kennt sich mit dem Thema KI aus, aber der nimmt auch das ernst, wenn ich da jetzt gerade eine Sorge oder ein Thema mit habe und wir können uns darüber austauschen. Und ich glaube, das ist das Wertvolle, wenn ich solche, ich nenne das so Leuchtturmnutzer gerne im Unternehmen, ne? die so da proaktiv sind, die da eine positive Einstellung haben, die vielleicht auch gut darüber erzählen können. die das teilen, ihre Erfahrungen, und wo sich andere gerne anschließen, weil die dann einfach sagen, ach Mensch, das ist ja spannend. Da wusste ich gar nicht, dass ich mir das leichter machen kann damit. Und dann hast du auch so eine gute Kultur im Unternehmen, auf der das Ganze wachsen kann.
Erlebst du es denn auch, dass du es mit Menschen zu tun hast, die dort wirklich Angst haben, dass ihre Jobs in Gefahr, also ist jetzt ist ein bisschen plakativ, ne? Weil natürlich ist jeder dankbar dafür, wenn repetitive manuelle Aufgaben irgendwie von der Maschine gemacht werden. Aber hast du es auch schon mal erlebt, dass Menschen wirklich Angst haben um ihren Job, weil die sagen, naja, was zum Geier mache ich denn jetzt einen lieben langen Tag, wenn meine vergleichsweise banale Aufgabe von der Maschine übernommen wird?
Ich erlebe das schon, wobei wir natürlich oft mit den Menschen zu tun haben, die eben da relativ positiv drauf schauen. Aber die spiegeln natürlich auch, was ist sonst noch im Unternehmen, was ist in meiner Abteilung. Ne? Und dann hast du so Abteilungen, die oft traditionell gerade so im deutschen Mittelstand vielleicht ein bisschen anders arbeiten. Mir fällt da als erstes der Vertrieb ein, ohne dass ich jetzt sage, dass das ein super analoger Bereich ist. Aber da zählt eben oft auch die zwischenmenschliche Beziehung. Wenn du so einen alteingesessenen Vertriebler hast, ne, der vielleicht das auch gewohnt ist, über diesen zwischenmenschlichen Kontakt ganz viel zu tun, und der da seine Expertise hat, für den ist das generell schwer, dann da sich auf ganz andere Kanäle einzustellen, ne, weil der ja auch diesen Mehrwert sieht von dem, was er da hat. Und da erlebe ich das schon, ja, dass da auch, glaube ich, Ängste mitschwingen, dass das, was man vorher gemacht hat, jetzt nicht mehr diese Anerkennung und diesen Wert hat. Und das kann ich ehrlich gesagt verstehen, weil ich glaube, wir alle müssen lernen, diese Unterscheidung zu treffen, ne? Und zu sagen, wo ist denn der Mensch? Und das ist richtig gut, dass es der Mensch ist. Und wo ist es eigentlich total schade, dass das ein Mensch macht, weil das eine Aufgabe ist, die ihm eigentlich seine Kapazität wegnimmt, das zu tun, was eigentlich ihn ausmacht und was seine Kompetenz ausmacht.
Das ist ein spannender und sehr lohnenswerter Ansatz. Auf meinem Fragenzettel steht noch was in Richtung fachliche Kompetenzen und ein Buzzword. Und da buzzer ich, bevor ich sage, AI Literacy. So, wie schaffe ich das denn, diese Kompetenzen zu schaffen, die Leute zu enablen, das auch zu tun, was idealerweise von der KI sinnvoll supportet werden kann?
Ich sage immer, dass man schon Sicherheit priorisieren muss in dem Thema. Wenn wir gerade auf den EU-AI-Act gucken, mag man drüber denken, was man möchte. Aber seit Februar hast du quasi in Unternehmen auch die Verpflichtung, dass wenn KI-Tools im Einsatz sind, du auch diese Kompetenzen aufbauen musst. Und das heißt natürlich, dass ich meinen Mitarbeitenden erstmal ein Gefühl vermittle, was kann ich tun, aber was sind auch Grenzen? Was kann ich eigentlich erwarten? Und ich hatte einen Teilnehmer in einem Workshop letztens, der hat an Tag 2 irgendwann gesagt, mir wird jetzt erst bewusst, dass das ein Werkzeug ist. Und das fand ich so spannend, weil das ja auch ihn in eine andere Gestalterrolle quasi bringt. Das ist jetzt nicht so eine Instanz, die ich irgendwie befrage und die da magisch wirkt, sondern ich habe die Verantwortung, dass das, was ich damit tue, auch mein Handeln bestimmen darf, oder ich kann das irgendwie nutzen als Werkzeug, aber ich darf eben, muss gucken, was ich damit mache. Und das heißt, dass ich transparent mache, wann ich das eingesetzt habe. Das ist einfach eine Basis von Fairness an der Stelle. Das ist, dass ich das kritisch hinterfrage, was dort an der Stelle rauskommt, und dass ich auch, wenn ich das weitergebe, ne, dann halt immer irgendwie gut schaue, wie ich das in die Prozesse integriere und den anderen auch das mitgebe, ne, was habe ich denn da eigentlich gerade genutzt, wie ist der Mehrwert so, und das ist für mich Literacy am Ende. Und das heißt natürlich, dass ich bestimmte Skills brauche, dass ich irgendwie gucken muss auf Kompetenzen, was muss ich denn da eigentlich können. Das heißt aber vor allen Dingen, dass ich angeregt bin, kritisch zu denken. Mehr ist es dann gar nicht, ne?
Das heißt, dieses Loslassen von wegen, ich gebe jetzt Aufgaben ab, die ich vorher nur glaubte, selbst erledigen zu können, ist eigentlich gar kein großes Thema für viele, oder?
Wie?
Also es ist wahrscheinlich, es überwiegt die Freude darüber, dass Dinge, die mir lästig sind, von der Maschine erledigt werden, als die Frage nach dem, also das Angstthema gewissermaßen.
Bestenfalls ja. Aber das ist, glaube ich, schon ein Stück weit eine Typfrage. Weil wenn ich vorher sehr viel handwerklich gearbeitet habe, ne, vielleicht habe ich Produkttexte erstellt und das war einfach meine Aufgabe, dann heißt das bisweilen schon, dass ich nach links und rechts ein Stück weit gucken muss, wo finde ich da mein Aufgabengebiet. Und wenn du von der Persönlichkeit so bist, dass dich das verunsichert, was ich auch ein Stück weit verstehen kann, ne, weil das war halt dein Aufgabengebiet, dann glaube ich, brauchst du einen guten, schrittweisen Zugang zu sagen, ey, guck mal, was kann ich denn jetzt aber mehr machen? Vielleicht gibt's jetzt die 3 Leuchtturmprodukte, auf die ich jetzt viel mehr Zeit investieren kann, wo ich viel umfangreicher das Ganze gestalten kann und ich mache aber nicht mehr so eine Fließbandarbeit. So, ne, zum Beispiel. Aber das ist natürlich erstmal was ein Stück weit Angstraum schon aufmacht, denke ich schon.
Du hast den EU-AI-Act angesprochen. Darüber hatte ich vor gar nicht allzu langer Zeit an selber Stelle eine eigene Podcast-Folge mit meinem Kollegen Sven Petzold. Und ein Punkt bei dem EU-AI-Act war ja, dass man Kennzeichnungspflichten hat. Was würdest du den Leuten raten, die jetzt schon einigermaßen, wie soll ich sagen, krisensicher oder abmahnungssicher mit KI-basierten Texten arbeiten? Sollte man das hinschreiben, wenn ich meinen Sneaker Produkttext von einer KI generiert haben lasse?
Die Frage ist, also zum einen ist das natürlich so ein Stück weit rechtlicher Beratungsraum. Da muss man immer gucken, wie weit man sich da aus dem Fenster lehnt, weil gerade was das ganze Thema Copyright angeht, sind natürlich unfassbar viele rechtliche Gebiete da drin, die darauf einzahlen. Und das ist jetzt eben nicht nur durch den EU-AI-Act erledigt. Beispielsweise, wenn ich mir jetzt ein Bild generieren lasse und da ist Mickey Mouse drauf, da wird jemand kommen und da was Kritisches dran sagen, ganz egal, ob ich das jetzt kennzeichne und sage, ja, das hat eine KI erstellt, weil ich darf einfach solche Inhalte nicht auf diese Art und Weise nutzen. Ne? Das jetzt mal nur als Beispiel. Ich würde generell und verallgemeinend sagen in Unternehmen, dass es gut tut, eine Transparenz da reinzuschaffen. Man kann aber auch sagen, und das ist ja deine Eingangsfrage gewesen, wenn du noch genug Raum hast, wo du dort selber schaffst, also wenn das Ergebnis, was du produzierst, beispielsweise deine Filmaufnahme, natürlich dein Werk ist und KI hat vielleicht an irgendeiner Stelle unterstützt, ein Skript zusammenzufassen, dann ist es in Ordnung sozusagen, wenn du das einfach in deine Arbeitsweise integrierst. Wenn du aber 1:1 was erstellen lässt und rausgibst, ja, dann musst du natürlich auch exakt das so reinschreiben. Ist aber die Frage, ob das überhaupt zielführend ist, weil das ist auch abseits der rechtlichen Grundlage ja was, wo die Leute sich langweilen und das eigentlich nicht von dir wollen. Und das ist genau der Punkt, wo ich sage, ne, guck, wo du es in deinem Prozess als Werkzeug integrierst.
An dieser Stelle drängt sich mir geradezu ein Verweis auf eine Folge von den KI-News auf, wo dein geschätzter Kollege und mein geschätzter Kollege, der Philipp, über genau das Thema gesprochen hat. Der hat dort mal gezeigt, wie viel Eigenleistung es braucht, dass auch ein KI-Bild Copyright-Schutz genießen darf. Also, dass dieses mit einer Maschine erstelltes Bild ähnlich behandelt wird vom Recht her wie etwas, was ein Künstler geschaffen hat. Ich packe euch die Folge mal in die Shownotes oder in die Description rein. Schaut da mal rein, das ist wirklich spannend, weil es gar nicht so wenig ist, was man leisten muss, um diesen Schritt zu schaffen. Wir gehen aber zurück zu den KI-Seminaren, zu den Kunden und vor allem zur strategischen Beratung. Du hast es schon so leicht angedeutet. Viele sind überrascht, was eine KI auch leisten kann. Wie groß ist denn generell das oder wie viel Potenzial von dem, was sie wirklich kann, was diese Technologie uns bieten kann, kennen denn die Kunden?
Ich glaube, sie denken am Anfang, dass sie viel schon kennen und ausprobiert haben. Eben weil, ne, du kommst mit dieser Denke rein, ja, ich habe ChatGPT benutzt. Und genau das, was du gerade gesagt hast, ne, du konntest mir ja auch irgendwie vorhin 4 Beispiele nennen, wo du es im Arbeitsalltag nutzt. Und so kommen die meisten rein. Und dann kommt eigentlich erst nach einem Stück die Erkenntnis, ach Mensch, da ist ja noch mehr. Das ist das, du hattest jetzt gerade schon Philipp erwähnt, ne, wo wir dann vom Prompt Engineering sprechen. Also wo ich nicht mehr einfach nur dialogisch mit der KI was mache, sondern wo ich wirklich strukturiert Prozesse abgehe und das auch gut sprachlich ansteuere, damit einfach bestimmte Funktionen ausgeführt werden. Und das ist dann schon noch meine Kompetenz, die aus meiner Sicht ein Stück weit darüber hinaus geht. Jetzt diskutieren viele, ne, brauchst du das in Zukunft überhaupt noch? Vielleicht kann ich ja einfach das dialogisch machen, vielleicht braucht es nicht mehr dieses Wissen. Ich glaube aber, das Relevante an dieser Kompetenz ist nicht, ob die KI mich nicht vielleicht auch so verstanden hätte, sondern ob ich in der Lage bin, das, was ich möchte, meine Anforderungen, meinen Prozess und das, was ich an Unterstützungsleistung haben will, so klar zu formulieren. Und das ist die Kompetenz, die dann nochmal ein Stück weit höher geht aus meiner Sicht.
Ich habe das Gefühl, dass viele Unternehmen auch dann hellhörig werden, wenn sie KI in Verbindung mit einem Chatbot als Thema irgendwie groß denken wollen. Die Gründe dafür liegen auf der Hand. Ich kann meinen Kundensupport oder generell Anfragen an mich und meine Produkte und meine Dienstleistungen vorher filtern, vielleicht schon FAQ-mäßig Dinge abfangen und nur die Menschen wirklich an einen Menschen auch im Support geben, die eine Frage haben, die der Bot nicht beantworten kann. Deswegen meine Frage, wenn so ein Chatbot etwas ist, was offensichtlich viele Menschen, viele Firmen aus eben genannten Gründen gerne hätten, wie schwer ist es denn sowas mal testhalber irgendwie, ja, weiß ich nicht, als MVP mal so zu probieren?
Da muss ich ein ganz kleines bisschen ausholen, weil zum einen ist es sehr einfach, das zu probieren und erstmal grundständig sich was hinzustellen. Die technische Herausforderung, einen Prompt zu schreiben und einen Chatbot online zu stellen, der irgendwie dialogisch mit Nutzern so einer Webseite interagiert, das ist, könnte man in einer Stunde wahrscheinlich hinstellen an der Stelle und hätte was an der Stelle. Aber jetzt siehst du ja schon, du guckst schon so ein bisschen Fragen, weil es heißt ja offenkundig, dass man damit nicht alles erreicht hat an der Stelle. Und ich glaube, das ist eine Herausforderung. Und ich denke, auch ein Stück weit sind wir durch diese Erfahrung mit ChatGPT, was ja nun mal ein Chatbot ist, wo ich diese Fläche habe, wo ich dialogisch rede, auch so ein Stück weit fast ein bisschen zu leichtgläubig, was das eigentlich heißt, wenn ich das in einen anderen Kontext integriere. Ich versuche dir das mal in einem Beispiel ein bisschen greifbarer zu machen. Du oder wir als Unternehmen haben ja fast alle irgendwelche Datenschätze, auf denen wir hocken, ne? Irgendwelche Informationen, mit denen wir so einen Bot auch füttern würden. Das ist das, wo man gerne von Retrieval Augmented Generation Rock.
Boah, warte. da glaube ich, musst du dringend erklären, dass.
Das ist im Prinzip das Anfüttern eines Sprachmodells mit deinen eigenen Daten. Also sagen wir mal, wir gehen jetzt mal von was Einfachem aus, von einem Nutzerhandbuch. Mhm. Wo wir sagen, wir haben im Unternehmen irgendwelche Prozesse und die sind in so einem Nutzerhandbuch beschrieben und das möchte ich dem Sprachmodell gerne geben, weil wenn ich jetzt so einen Bot habe, der irgendwie was dazu sagen muss, das wäre jetzt ein Chatbot, der intern ist, wo ich vielleicht irgendwie als Prakti mich daran setzen kann und kann mir eine Frage beantworten lassen, dann brauche ich diese Informationen. Und schon das ist eine Herausforderung, quasi den Bot sauber mit diesen Informationen zu füttern, dass der auch an der richtigen Stelle auf die richtige Information zugreift. Das ist jetzt relativ technisch. Dann hast du aber auch noch die ganze Perspektive und die gewinnt aus meiner Sicht gerade erst an Bedeutung, die so Richtung Sicherheit schaut. Also wo ich jetzt mal schaue, das ist intern noch alles ein relativ guter Spielraum. Ne? Wenn ich jetzt mal nach einem Pfannkuchenrezept frage, das ist vielleicht noch relativ harmlos, dann will ich vielleicht nicht unbedingt, dass der Bot diese Frage beantwortet. Vielleicht möchte aber auch jemand sensible Informationen über mein Geschäftsmodell darüber versuchen anzuzapfen. Ne? Dann ist das schon ein ganz anderer Schnack, bei dem wir da gerade sind. Oder der möchte das auf illegale Weise nutzen. Oder der möchte mir als Unternehmen auf andere Weise schaden, indem er beispielsweise diesen Bot bombardiert mit Fragen und einfach mehr Kosten dadurch generiert. Also es gibt unterschiedlichste Angriffsflächen, die, ohne da den Teufel an die Wand malen zu wollen, einfach Themen sind, über die ich gut nachdenken muss, wenn ich das Ganze vor allen Dingen an Kunden spiele. Wenn ich das intern habe, habe ich noch ein Stück weit einen sicheren Rahmen. Ich kann meine Mitarbeitenden schulen, was die tun müssen. Ich kann das Ganze auch irgendwie schnell regulieren, wenn ich merke, da entstehen Probleme. Ich habe halt eine andere Governance, wie man so schön sagt, quasi auf dieses Thema dann drauf zu gucken. Ich kann das Ganze so ein Stück weit regulieren und steuern. Das ist nach extern schwierig. Das heißt nicht, dass das nicht geht. Aber das heißt, und das empfehlen wir heute immer, ich sollte so einen Erfahrungsraum erstmal versuchen, so risikoarm wie möglich aufzumachen. Und das wird oft intern sein.
Kannst du es ganz konkret machen? Was wäre jetzt so, womit starte ich? Ich bin ein Schuhhändler. Will mir aber mal in die Chatbot- und KI-Geschichte reinschnuppern. Was mache ich?
Stellen wir uns vor, du hast jetzt 10 Verkaufsstellen. Du bist ein Schuhhändler, der da irgendwie ähnliche Themen hat. Und du hast vielleicht viele Kräfte, die im Verkauf tätig sind, die kommen und gehen. Hast vielleicht viele Studis, die da reinkommen. Ne? Du musst ständig Leute anlernen. Und es gibt einfach Fragen, die stellen die immer wieder. Und du hast ein Nutzerhandbuch. Das liegt aber irgendwo verstaubt in der Ecke. Ist vielleicht, ne, du hast da so gewisse Themen. Plus, das ist für die vielleicht im Handel gar nicht gut zu adressieren. Was machst du also? Du machst einen Bot. Wir waren vorhin schon bei diesem Thema Nutzerhandbuch, der diese wichtigsten Fragen beantwortet. Die 100 wichtigsten Fragen, die immer wieder kommen und die vielleicht auch im Verkauf direkt mal aufkommen, wo man schnell eine Antwort finden muss. So. Und dann gibst du den Leuten ein Tablet hin, die können dazu fragen und können halt vielleicht von den 100 Fragen, die sie vorher hatten, an jemanden, der da die Filialleitung hat, das Ganze auf 10 Fragen reduzieren, die wirklich komplex sind und die eben so ein Nutzerhandbuch nicht beantworten kann. Und das wäre für mich so ein Case, wo ich sagen würde, ja, starte mit rein. Da hast du den Vorteil, du hast gleich alle deine Filialen irgendwie dabei, mal mit KI zu experimentieren, zu gucken, was geht. Du hast sau viele Tester, die das ausprobieren und du hast einen direkten Mehrwert geschaffen, nämlich für die, die da neu reinkommen und für die das Onboarding dann viel leichter geht.
Krass, das verstehe ich. Du machst seit ein paar Jahren, glaube ich, jetzt schon diese KI-Seminare, wo du regelmäßig mit großen Unternehmen auch in Kontakt kommst, deren Herausforderungen gut kennst. Gibt es noch Dinge, die dich überraschen?
Was ich immer noch zum Teil erlebe und was mich manchmal überrascht, ist dieser Glaube, der dann doch immer noch mal vorherrscht, so an die KI-Magie. So, ne, ich möchte das jetzt optimieren, kann KI das nicht. So diese Vorstellung, als würde ich da in den Laden gehen und würde meine 3 Sachen aus dem Regal ziehen, die ich brauche und die kaufe ich einfach ein und dann bin ich fertig. Das überrascht mich, dass es immer mal wieder noch vorkommt. Ansonsten muss ich sagen, ich liebe an dem Job einfach, dass du immer wieder Überraschungen hast, weil du in andere Unternehmen gehst. Du siehst andere Geschäftsmodelle, du siehst auch andere Kulturen, andere Themen, die aufkommen. Das sind so Kleinigkeiten manchmal, ne? Dass man feststellt, in einem Unternehmen, die arbeiten einfach viel lieber remote. Du hast eigentlich gedacht, du musst das ganze KI-Thema irgendwie immer vor Ort erfahrbar machen und bei denen ist das aber was hervorragend funktioniert, ne? Oder du hast Unternehmen, wo du auf einmal feststellst, Mensch, die sind in den Seminaren ganz still, aber die fangen dann an, in Kleingruppen irgendwie Dinge zu bearbeiten. Und das, muss ich sagen, ist einfach so der Dauerzustand der kleinen, schönen Überraschungen, der richtig Spaß macht an der Sache.
Der Dauerzustand der kleinen, schönen Überraschungen, das ist eine mega nice Formulierung. Die nehme ich so als Übergang zu dem, was am Ende eines Projekts gerne und immer stehen sollte, eine Retro.
Retrospektive.
Jo, Retrospektive. Lydia, was nehmen wir mit? Was können unsere Zuhörenden und Zuschauenden mitnehmen? Wir machen das zusammen. Ich würde dich mal bitten, was sind denn, wenn ich dich jetzt fragen würde, was wären denn deine sinnvollsten oder besten drei ersten Schritte, wenn ich als Unternehmen mit KI starten würde wollen? Was würdest du mir empfehlen?
Sicheren Umgang priorisieren, ein Kernteam schulen, Pilotprojekte starten.
Mega. Damit habe ich von dem, was ich mir während unseres Gesprächs hier als Retro-Notizen gemacht habe, schon drei Dinge abgehakt. Ne? Ich habe mir auch ganz fett aufgeschrieben, dass KI keine Magie ist und auch nie sein sollte und vor allem nicht als solche verstanden werden sollte. Das finde ich auch ein schönes Outcome aus unserem Gespräch. Leuchtturmnutzer finde ich auch mega. Diese Idee der Botschafter, auch die Tatsache, dass man nicht nur die User, die Business-User, die Endnutzer mitnehmen sollte, sondern wen sollte man noch dabei haben in so einem KI-Startup-Seminar?
Also die Business-User sind schon mal super. Ja. Es ist gut, du hast die IT dabei. Es ist gut, du hast HR dabei. Kommunikation und Management.
Management, darauf wollte ich noch hinaus. Ne? Wenn ihr so eine KI-Projekte macht oder initial mit so einem Seminar startet, wie es die Lydia und der Philipp anbieten, dann sorgt dafür, dass das auch entsprechend hoch im Unternehmen aufgehangen ist. Ich glaube, das ist so die Kernbotschaft dessen, was du gerade zusammengefasst hast. Und das sollte auch die Botschaft dessen sein, was wir heute hier besprochen haben. Traut euch, scheut die Sache nicht, macht es sicher und macht es mit den richtigen Leuten im Unternehmen. Lydia, was mir noch bleibt, ist jetzt ein ganz dickes Dankeschön zu sagen. Mir hat es eine Menge Spaß gemacht. Wie hat es sich für dich angefühlt?
War super, ja, danke, dass ich dabei sein durfte.
Sehr gern. Ich freue mich, dass mein Freund der Buzzer heute so wenig malträtiert werden musste. Ich freue mich noch mehr, wenn ihr an den Empfangsgeräten da draußen uns eine positive Bewertung hinterlasst auf der Podcast-Plattform eurer Wahl und auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, wenn es wieder heißt Trends, Analysen und Klartext beim Handelskraft Digital Business Talk. Bis dahin, ciao und macht's gut.
Ciao.
Der Handelskraft Digital Business Talk ist eine Produktion der Digitalagentur DotSource. Ein Dank geht raus an alle, die daran mitwirken. Christian Krötsch, Franzi Kunz, Maximilian Ciasto, Markus Schlefogt, Charlotte Wilfert und Dominik Dölz von Jena Digital.